Hallo, bei mir im Studio ist jetzt Florian Jungermann und Florian Jungermann ist ein junger Komponist.
Hallo.
Hallo Florian.
Hallo Maxi.
So, du warst Student in Tübingen hier
Genau, ja.
und du hattest letztens eine Aufführung in Tübingen.
Genau, das war am 21. Februar 2016 jetzt. Da hat die Studentenphilharmonie Tübingen ein Stück aufgeführt im Rahmen des Programms, was sie hatten, was ich geschrieben habe. Ja, das war ein längeres Projekt. Das ist jetzt ungefähr, ja, 2 Jahre her, dass ich das komponiert habe. Dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und aus der Komposition die Partitur erstellt, das Ganze orchestriert und so weiter und arrangiert und habe dann irgendwann die Studentenphilharmonie gefragt, ob sie das aufführen möchte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, jetzt habe ich die ganze Arbeit gemacht und jetzt wäre es irgendwie cool, wenn das tatsächlich mal ein Orchester aufführen würde. Ich habe da selber nicht so viel dran geglaubt, ehrlich gesagt, weil, naja, ich dachte halt, die haben ihr festes Programm und spielen dann lieber so Mahler und Brahms und Tschaikowski und so ein Zeug und nicht so ein kleiner junger Mann. Und es wurde aber sofort gesagt, ja, komm vorbei, eine Anspielprobe, probieren wir das mal aus, hören uns das Ganze mal an, gucken, wie es dem Dirigenten gefällt, wie es uns gefällt und dann entscheiden wir das. Und dann haben wir jetzt letztes Jahr im April das Ganze ausprobiert mit der ersten Version des Stückes und das hat dem Dirigenten sehr gut gefallen und der Studentenphilharmonie offensichtlich auch. Und dann haben die sich dafür entschieden, das zu machen. Genau. Dann gab es danach noch so ein paar Änderungen, weil ich das Ganze dann noch arrangieren musste für die Besetzung, die wir hatten und so weiter. Und ja, dann wurde das ein Semester lang geprobt und dann tatsächlich aufgeführt am 21. Januar.
Das ist cool. Und es war dein erstes Stück, das jetzt wirklich aufgeführt wurde in einem großen Orchester.
Genau, also ich mache schon länger Musik, also ich spiele sehr lange schon Klavier und schreibe auch schon sehr lange selber Musik. Das war jetzt das erste Stück, was dann von einem echten Orchester aufgeführt wurde.
Also nochmal zu dir überhaupt. Du bist 23 und du hast in Tübingen studiert. Jetzt gerade bist du nach deinem Bachelor nach Stuttgart gegangen und studierst dort audiovisuelle Medien, was dann natürlich auch zu tun hat wahrscheinlich mit deiner Komponistenkarriere. Und man findet auch im Netz von dir so manches Stück. Du hast einen YouTube-Kanal.
Genau.
Ja, und dieses Stück, das dann auch aufgeführt wurde, wie hieß es nochmal?
Das Stück hieß Discovery of a New World.
Okay. Das Stück war eins der längsten, ist mein Eindruck. Es gibt noch ein längeres, ein Klavierstück. Geht 15 Minuten, denke ich.
Ja, ich habe einmal so eine Improvisation aufgenommen von mir, das geht 15 Minuten, ja.
Improvisation. Okay, das war keine Partitur dann.
Also du meinst jetzt von den Stücken, die ich
Ja.
geschrieben habe, die auf dem Kanal drauf
Auf dem
sind?
Kanal,
Ja,
ja.
okay, genau. Nee, ich glaube, da gibt es tatsächlich noch Stücke, die noch ein bisschen länger sind als das, aber das hat sich jetzt halt am besten angeboten für den Auftritt, deswegen haben wir das ausgewählt.
Wann hast du denn mit Komponieren begonnen?
Naja, ich spiele seit ich in der 3. Klasse bin, Klavier und habe immer schon gerne selber Musik gemacht. Ich habe immer improvisiert am Klavier. Ich hatte nie so viel Lust, was von anderen Komponisten zu spielen. Das hat wahrscheinlich mein Klavierlehrer auch ein bisschen gestört. Der wollte halt immer, dass ich was von anderen spiele. Und ich habe eigentlich quasi seit dem ersten Tag, wo ich angefangen habe, Klavier zu spielen, angefangen auch zu improvisieren und selber kleine Sachen zu schreiben. Das war dann natürlich zunächst nur am Klavier und irgendwann ist dann die Leidenschaft für Orchestermusik daraus geworden, weil ich viel Orchestermusik auch gehört habe, inspiriert war von der Filmmusik vor allen Dingen. Ja, also ich kann jetzt nicht genau einen Zeitpunkt sagen, wo ich damit angefangen habe, aber solange ich mich quasi zurückerinnern kann, bin ich schon kreativ im Bereich Musik, ja.
Das ist cool. Ja, also es wurde noch nie was von dir aufgeführt, hast du gesagt, zuvor.
Ich habe mal als ich noch in der Schule war, für unser Schulblasorchester was geschrieben. Das war dann allerdings zu schwierig für die, weil, naja, die, die da gespielt haben, die waren halt so in der 5., 6. Klasse und so. Und das war dann halt ein bisschen advanced. Das haben wir ein paar Mal ausprobiert, haben das dann aber sein lassen. Und ja, das ist jetzt das erste Stück für ein Sinfonieorchester zumindest, was von mir aufgeführt wurde, ja.
Ja, dann hören wir doch da mal rein.
Thank you.
toll.
Dankeschön. Genau, das war jetzt die Variante aus dem Computer quasi. Also das, was direkt aus meinem Kopf in den Computer übertragen wurde. Das war jetzt noch nicht das echte Orchester. Das hören wir uns ja sicherlich später nochmal an zum Vergleich. Genau. Und auf Basis davon erstellt man dann später die Partitur und versucht das zu orchestrieren, dass das tatsächlich auch spielbar wird.
Man hat ja dieses Bild eines Komponisten vor sich mit der Feder auf vergibtem Papier bei Kerzenlicht. Das ist wahrscheinlich nicht mehr ganz zeitgemäß. Wie läuft denn sowas?
Ja, also es gibt immer noch Komponisten, die das so machen. John Williams zum Beispiel, und dafür bewundere ich den wirklich sehr krass. Ich finde, man hört es auch an der Musik, ob jemand auf dem Papier schreibt oder das mithilfe des Computers macht.
Kratzt das mehr?
Naja, also wenn man auf dem Papier schreibt, dann hat man ja erstmal so alles im Kopf und man muss viel mehr noch über Musiktheorie und so weiter wissen, weil man ja, oder man visualisiert die Musik viel mehr, als wenn man das quasi sofort hört, wenn man es am Computer macht. Und dadurch kann man viel komplexere Sachen machen. Am Computer ist es unheimlich einfach, einfach Copy-Paste zu drücken und dann nichts mehr zu ändern oder so. Und dann schleichen sich manchmal auch so Fehler ein und so. Das ist zum Beispiel die Art und Weise, wie Hans Zimmer seine Musik macht. Also nicht mit Copy-Paste, aber der schreibt am Computer. Ich schreibe auch am Computer. Das liegt daran, weil ich halt ein sehr, irgendwie in der Hinsicht, sehr auditiver Mensch bin. Ich kann mich nicht hinsetzen und einfach auf dem Papier anfangen, eine Partitur zu schreiben. Ich bin jemand, der sehr viel rumprobiert und ausprobieren muss, wie passt das irgendwie zusammen. Und heutzutage funktioniert das ja sehr gut, dass man am Computer quasi das echte Orchester schon simulieren kann und dann guckt, wie passen die einzelnen Klangfarben zusammen, funktioniert das nicht. Man kann Sachen wieder löschen und so weiter. Ansonsten, wenn ich auf Papier schreiben würde, dann würde ich das auf die Probe verschieben und das, also dieses Ausprobieren und zu gucken, ob das funktioniert. Und das würde ein bisschen auch ja, zulasten der Musiker gehen, wenn die jetzt einen begrenzten Zeitraum nur haben, um zu proben. Das wäre sehr, sehr anstrengend. Deswegen ist das heutzutage auch üblich, das naja, am Computer vorher zu machen. Ja.
Und das sind dann Synthesizer? Also diese Instrumente sind eingespielt, ist nicht digital meistens?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also die gängigste Möglichkeit heutzutage, das am Computer zu machen, sind sogenannte Sample Libraries. Da stammen die Instrumente nicht direkt aus dem Computer, sondern jeder Ton von jedem Instrument, jeder spielbare Ton, wurde in jeder möglichen Lautstärke und mit jeder möglichen Artikulation aufgezeichnet und dann wird daraus später ausgewählt beim Komponieren quasi, welchen Ton ich mit welcher Artikulation in welcher Lautstärke haben möchte. Und diese Sample Libraries oder diese Programme, die setzen dann quasi auch, wenn der Ton endet, am Ende wieder so ein Endsample. Das ist total komplex, das ist eine Wissenschaft für sich. Fakt ist, es klingt am besten von den Möglichkeiten. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das quasi komplett technisch zu machen, indem man, naja, also ein Instrument virtuell modelliert, also mit mathematischen Modellen und so weiter. Aber das klingt alles nicht so echt, weil diese Töne aus den Sample Libraries sind ja tatsächlich von echten Instrumenten einmal gespielt worden. Man hört es manchmal an den Stellen so ein bisschen, wenn schnelle Passagen da sind, weil bei echten Instrumenten...
Die waren gar nicht möglich.
Ja, genau, also genau, das ist auch noch ein anderer Punkt. Man läuft auf diese Art und Weise ein bisschen Gefahr, Sachen zu schreiben, die gar nicht spielbar sind. Das ist total interessant. Das merkt man dann auch erst später, wenn man mit dem Orchester spielt. Oder man merkt manchmal gar nicht so richtig, wo die Schwierigkeiten bestehen. Manchmal, wenn Töne sehr hoch sind oder wenn Sprünge sehr groß sind und so weiter. Das hört man alles nicht. Und echte Instrumentalisten, die verbinden die Töne ja auch. Das kann so eine Sample Library nicht machen. Also so eine Violine kann ja quasi mit einem Bogenstrich viele verschiedene Töne hintereinander spielen und das kann ich eigentlich quasi nicht simulieren mit so einer Sample Library. Also das klingt dann eher so, als würde der Strich immer wechseln. Also einmal den Bogen hoch bewegen, wieder runter und wieder hoch und wieder runter und so weiter. Und das klingt dann nicht wie so ein echtes Legato, sondern halt so ein bisschen fake. Und das hört man dann auch, wenn man ein geübtes Ohr hat. Ja. Ja,
wahrscheinlich kann man es noch ein bisschen glätten, aber es wird halt nie so gut wie im echten. Und ansonsten bräuchte man einen Teufelsgeiger, der diese rabiaten Noten dann auch spielen kann.
Genau. Wobei natürlich, also es passiert tatsächlich auch, oder ich muss anders sagen, ein klassischer Komponist kann oder konnte auch Passagen schreiben, wo sich der Instrumentalist denkt, boah krass, das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Aber bei dem wird dann nicht gesagt, ja, der hat ja keine Ahnung von dem Instrument, sondern bei dem wird gesagt, ah, das ist einfach ein anspruchsvolles, schwieriges Stück. Ich fuchs mich da jetzt mal rein und dann probiere ich das. Wohingegen, wenn jemand, wie ich das jetzt machen würde, der noch nicht so bekannt ist und so weiter, ich kann mir das nicht erlauben. Ich muss erstmal den Eindruck vermitteln, dass ich Ahnung habe von dem Instrument und so weiter und kann da nicht irgendwelche total wüsten Passagen schreiben, wo man sich ewig lang reinfuchsen muss, weil das dann eher so rüberkommt, als hätte ich keine Ahnung von dem Instrument.
Okay, also dann kommen wir jetzt wieder zu der Notation. Mhm. Ich stelle mir so vor, dass du halt Instrumente und Noten zusammenklickst und du hast eine Timeline wie bei so einem Videoeditor ungefähr. Versatzstücke, verschiedene Samples eben zusammen. Und am Ende hast du dann eine digitale Komposition. Und wie kriegt man die jetzt analog? Also wie bringst du sowas ins Orchester?
Mhm. Ja, der Schritt ist tatsächlich ziemlich groß. Also man hat dann erstmal dieses fertige Stück da liegen. Das ist quasi erstmal nur in auditiver Form da. Also ich habe was ich mir anhören kann, wo ich weiß, so soll das später klingen. Und das dann umzusetzen in eine Partitur, die spielbar ist, ist eine Wissenschaft für sich. Der ganze Prozess nennt sich dann Orchestrieren. Häufig haben Komponisten oder Filmkomponisten extra Leute angestellt, die das für die machen. Zum Beispiel Hans Zimmer, der schreibt dann seine Musik am Computer, aber der setzt sich nicht hin und notiert das dann hinterher auch noch. Also man hat dann diese MIDI-Daten, die einzelnen Tonhöhen und Lautstärken und so weiter. Und die importiert man dann in ein Notensatzprogramm und guckt sich erstmal an oder sieht erstmal, dass das total schrecklich aussieht und es total unspielbar ist. Und dann geht man halt hin und guckt, okay, wie viele Instrumente habe ich jetzt eigentlich? Kann das Instrument überhaupt so viele Stimmen gleichzeitig spielen? Liegt das in der Tonhöhenrange von dem Instrument und so weiter? Kann ein Spieler mit normalen Fähigkeiten das überhaupt umsetzen. Und dann muss man auch so Sachen beachten, wie wenn Bläser zum Beispiel eine sehr, sehr laute Passage haben und die sehr lang ist, dann ist es unheimlich anstrengend für die. Und ich kann nicht irgendwie ein ganzes Stück schreiben, wo die ganze Zeit die Trompeten auf Forte Fortissimo irgendwas raushauen. Das funktioniert in der Sample Library natürlich total gut. Aber im echten Leben funktioniert das nicht, weil die irgendwann einfach total K.O. sind. Und dann muss man auch auf so Sachen achten, wie, genau, dass man einfach mal eine Pause für die einbaut, dass sie sich erholen können von der Stelle. Und das sind so Sachen, die man erst lernt, wenn man mit dem Orchester zusammenarbeitet und dann mit den Leuten auch spricht und sagt so, hey, wie sieht denn das aus? Wo liegen da die Schwierigkeiten und so? Naja, und dieser ganze Prozess, diese Partitur und dann auch noch die Stimmauszüge zu erstellen, der dauert länger als das Komponieren an sich eigentlich. Weil man hat ja dieses hörbare Stück, man weiß, wie es sich anhören soll. Man muss sich jetzt überlegen, wie kann ich dem Musiker sagen oder wie kann ich das irgendwie hinschreiben, was ich von dem möchte. Und da gibt es ja diese Notationssprache und es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Sachen aufschreiben kann. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, dann man kann dann versuchen, noch so Anweisungen reinzuschreiben, sowas wie, ey, spiel das irgendwie, spiel das kindisch, spiel das irgendwie episch oder sowas. Und dann darauf vertrauen, dass der Instrumentalist weiß, wie er das umsetzen soll. Oder man versucht das irgendwie noch genauer irgendwie mit einer bestimmten Spieltechnik zu bezeichnen. Da hat man noch mehr Kontrolle darüber. Da muss man natürlich auch mehr über das Instrument an sich wissen. Aber das ist so ein Prozess, der auch so ein bisschen Trial and Error ist. Also ich war zum Beispiel auch bei den Proben dabei und dann hatte ich auch immer die Möglichkeit, denen da zu sagen, so hey, okay, da steht da jetzt vielleicht so und so geschrieben, aber ich habe mir das eigentlich noch ein bisschen anders vorgestellt, könnt ihr das nicht nochmal irgendwie anders ausprobieren?
Klar, dachte, jetzt muss ja so ein Prozess dann mit den Musikern sein, immer so ein hermeneutischer Zirkel fast.
Genau.
Indem man sich dann diesen Text erschließt, genau. Also die Partitur.
Ja, das hängt auch ganz stark davon ab, mit welchem Dirigenten man zusammenarbeitet. Also ich dirigiere das nicht selber, weil Dirigieren ist nochmal eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Das ist nicht so einfach, weil man sehr viele Sachen gleichzeitig machen muss. Und man muss natürlich in gewisser Weise auch einfach bereit sein, sein Stück abzugeben und einfach gespannt sein, zu gucken, was machen die Musiker jetzt daraus? Vielleicht entsteht ja was völlig Neues, was völlig anderes, was ich mir gar nicht so vorher gedacht habe, was aber auch gut ist, also was nicht unbedingt schlecht sein muss. Und diese Bereitschaft muss man auf jeden Fall mitbringen, wenn man sowas macht.
Hattest du Betreuung von der Uni oder?
Nein, das war ein Projekt, was ich einfach in meiner Freizeit gemacht habe. Das war kein Uni-Projekt oder sowas.
Okay. Dumme Frage.
Kein Problem.
Du hast schon genannt, dass Filmmusik oft inspirierend für dich war. Was sind denn das so deine Vorbilder? Auf was beziehst du dich?
Also meine Vorbilder bei der Filmmusik mein größtes Vorbild ist eigentlich John Williams, muss ich sagen. Einfach, weil er noch so, der ist so dieser klassische Filmkomponist. Das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen. Der setzt sich tatsächlich mit einem Blatt Papier an sein Klavier und fängt an, was zu schreiben. Und das, was er schreibt an Orchestermusik, das kommt halt noch ziemlich nah an so klassische Musik dran. Also er schreibt unglaublich komplexe Partituren mit unglaublich vielen Stimmen, mit Chören und so weiter. Und das mag ich so an ihm, dass diese Musik einfach so komplex ist, aber trotzdem so ein großes Ganzes ergibt. Wohingegen viele Filmkomponisten heutzutage machen sich es da ein bisschen leichter, dann wird da einfach unten so ein Akkord drunter gelegt und dann einfach die Melodie drüber gespielt. Und das ist bei John Williams einfach nicht der Fall. Also man kann die Stücke von ihm einfach total oft sich anhören und immer wieder neue Sachen entdecken, immer wieder neue Stimmen, die man vorher nicht gehört hat und so, ja.
Und John Williams hat ja auch das wagnerische Leitmotiv dann wieder aufgegriffen, das sich wiederholt und Figuren zugeordnet ist.
Mhm.
Hast du auch damit gearbeitet?
Ja, ich habe jetzt in dem Sinne ja keinen Film vertont. Deswegen habe ich eigentlich nicht mit Leitmotiven gearbeitet. Also ich habe mir natürlich so ein, zwei Motive überlegt für das Stück, die dann auch wiederkehren zwischendurch immer wieder. Das finde ich auch wichtig, weil Musik lebt davon, also von einer Balance zwischen Wiederholung und, also Musik lebt von einer Balance zwischen Wiederholung und Neuem, was man noch nicht kennt. Deswegen sind Leitmotive sehr wichtig. Also wenn er, was ich zum Beispiel ziemlich schön finde eigentlich, ist, wenn man am Anfang zum Beispiel ein Motiv einführt, dann geht es erstmal so weiter und dann taucht das immer wieder so zwischendurch mal so vielleicht auch irgendwie versteckt oder so auf. Und das hat John Williams zum Beispiel auch sehr, sehr gut drauf. Ja.
Dann würde ich sagen, dann hören wir doch jetzt mal endlich in die Orchesterfassung deines Stücks rein.
Gerne.
Thank you.
wow. Das war auch viel Applaus.
Ja, dankeschön.
Und im Video, das ihr jetzt nicht gesehen habt im Radio natürlich, am Ende holt der Dirigent dann nochmal den Komponisten hervor. Und der kommt dann an und bekommt auch noch Applaus, aber wahrscheinlich haben die wenigsten verstanden, dass du dann auch der Komponist warst, obwohl sie applaudiert haben.
Ja, das war ganz witzig. Also ich habe hinterher noch mit ein paar Leuten gesprochen und haben mir gesagt, mein Vater, der dachte, du gehst irgendwie nach vorne und willst dem Dirigenten einfach nur Hallo sagen, gibst ihm so die Hand. Haben nicht alles richtig verstanden, aber das macht ja nichts. Also ich stand ja auch im Programmheft und so und da haben das dann konnte man das ja auch nachlesen. So. Aber was ich jetzt vielleicht noch sagen kann, ganz interessant, wenn der Zuhörer jetzt beide Versionen gehört hat, also die aus dem Computer und die echte Version, wird er sicherlich gemerkt haben, dass das irgendwie komplett unterschiedlich ist. Es klingt komplett unterschiedlich. Und das finde ich so das Spannende. Man hat dieses Ding da liegen aus dem Computer, steckt da viel Arbeit rein, das zu orchestrieren und die Noten aufzuschreiben, gibt das an Orchester und es klingt komplett anders, aber auf positive Art und Weise. Vor allen Dingen bei den Solostellen kommen halt die Instrumente auch viel besser raus. Da hört man wirklich, da sitzt ein Mensch hinter und der versteht, was ich will, der interpretiert das schön, der verbindet die Töne schön und so weiter. Und das kann man alles gar nicht abbilden im Computer.
Klar. Dazu kommt auch noch die Raumakustik von der neuen Aula.
Genau.
Vom Festsaal.
Ja. Die ist echt gut. Die ist manchmal ein bisschen hallig, aber sobald da genug Publikum drin sitzt, und das war ja glücklicherweise der Fall, ist die Akustik echt ganz gut da, ja. Das kann man schon
sagen. Muss man noch dazu sagen, du warst zwar in diesem Programmheft, warst du zwar aufgeführt, aber du warst im Vorfeld nicht angekündigt als Komponist und also als Jungkomponist, wie sagt man da? Also du wurdest namentlich nicht mal erwähnt im Vorverkauf und dann halt auf dem Ticket. Da standen bloß die großen Komponisten.
Ja, ich weiß nicht genau, wie da der interne Vorgang bei denen war, wer die Flyers gemacht hat und so, aber ist mir jetzt auch nicht so hundertprozentig wichtig. Ich kann es auch auf eine Art verstehen, ich glaube, es lockt nicht mehr Leute an, wenn sie jetzt noch meinen Namen da drauf schreiben. Klar hat das irgendwo auch was mit Wertschätzung zu tun, aber ich meine, ich stand auch im Programmheft und so weiter und die meisten Leute, die da waren, haben sich ein Programmheft geholt und das ist ja schon okay. Wichtig ist einfach nur, also für mich ist sowas einfach wichtig, wenn ich jetzt tatsächlich sowas beruflich machen will, ist es natürlich wichtig, dass mein Name irgendwo auftaucht. Das hat nichts irgendwie mit Arroganz oder so zu tun, sondern man muss halt irgendwie erreichbar sein, wenn da jemand sitzt und der denkt sich so, okay, vielleicht kann der mal was für mich machen oder so, dann muss der einfach wissen, von wem das Stück ist. Und das ist ja dadurch möglich, dass ich im Programm halt stand.
Also ich wollte jetzt auch gar nicht auf fehlende Wertschätzung hinaus, sondern darauf, dass halt den meisten nicht klar war, dass du der Komponist warst, weil es eben nicht aus dem direkten Programm hervorging, sondern man musste ein bisschen reinlesen.
Ja, es war so eine kleine Überraschung.
Und außerdem ist das ja auch sehr positiv, weil ja deine Musik so sich eher verschlissen, verbunden war mit der Musik danach. Also es gab ja keinen harten Übergang und auch mir selbst ging es so, dass ich erst im Nachhinein, als ich ein Programmheft eben in die Hand bekommen hatte, verstanden habe, dass der junge Mann, der nach vorne gekommen ist, der Komponist des Stücks war und dass das eben kein klassischer Meister gewesen ist. Was mich dann wirklich sehr überrascht hat, aber sich auch ein bisschen für mich angekündigt hat, weil ich habe auch selber gemerkt, dass in manchen Ecken hat es nämlich sehr nach Filmmusik geklungen und das war dann mit den alten Meistern nicht ganz vereinbar.
Mhm. Klar, also vom Style war es natürlich irgendwie schon ein Bruch jetzt an dem Abend. Ich meine, ansonsten hat die Studentenphilharmonie ja neben meinem Stück ein Stück von Sibelius, von Beethoven und von Tschaikowski gespielt. Das sind ja tatsächlich so die alten Meister. Und da ist der Style schon komplett anders gewesen. Und deswegen fand ich das ja auch gerade so großartig und so mutig auch von der Studentenphilharmonie, dass die gesagt haben, so hey, wir machen das trotzdem. Auch wenn das gar nicht eigentlich zum Rest des Programms passt. Wir setzen das trotzdem um, weil wir das cool finden. Und das hat mich halt umso mehr gefreut. Ja. Und noch mehr hat mich natürlich gefreut, dass es tatsächlich sehr gut angekommen ist an dem Abend. Also die Resonanz war echt positiv. Mich haben danach, auf mich sind wirklich ein paar Leute hinterher zugekommen und haben mir noch ihr Lob ausgesprochen. Und das hat mich halt echt, also hat mich irgendwie total gerührt irgendwie. Das fand ich total schön irgendwie. Dass man Leute durch seine Musik so emotional irgendwie in eine Richtung lenken kann und
erreicht
und dass die Leute das gut finden, weil man hat so als Komponist, ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern eigentlich für alle Komponisten, so eine wahnsinnige Angst, und zwar die Angst, dass Leute das scheiße finden. Und zwar nicht nur die Musiker, die den ganzen Mist spielen müssen, sondern auch, wenn das hinterher aufgeführt wird und dass die dann sagen so, hey, was soll das? Ich will Sibelius, Beethoven und Tschaikowski hören. Was soll das jetzt hier? Und mit dieser Angst setzt man sich dann halt da irgendwie rein. Und ja, umso schöner war es dann zu hören, dass das irgendwie gar nicht so begründet war. Also es kam echt eigentlich ganz gut an, ja.
Du hast gerade diesen Bruch erwähnt, der, will ich nochmal sagen, ist mir nicht aufgefallen so stark. Ich habe halt so das Gefühl gehabt, das klingt jetzt ein bisschen mehr nach Filmmusik, als ich erwartet hätte.
Mhm.
Und ich fand es ein bisschen seltsam erstmal. Und es war auch das erste Stück überhaupt, ne? Also du warst die Ouvertüre quasi des Rests. Aber für mich war dann das Nachfolgende kein harter Bruch. Deswegen fand ich das sehr, sehr positiv, dass es eben nicht so stark aufgefallen ist. Und auch eben in der Qualität der Partitur.
Ja, das freut mich, dass das so ankommt, ja.
Wie nennt man eigentlich diesen Stil, den du da hast? Ist es vielleicht Neoklassik oder?
Habe ich mich selber schon gefragt. Also ich würde, naja, also ich habe jetzt nicht einen Film vertont, so.
Ja. Populäre Klassik, wie nennt man sowas?
Ja. Schwierig, ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt, also es könnte zu einem Film passen. Ich würde sagen, es ist so vom Style her irgendwie Filmmusik. Naja, moderne Musik ist es nicht, dazu ist es nicht abgefahren genug. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen.
Es gibt ja auch moderne Klassik, deswegen.
Ja, vielleicht so in die Richtung. Vielleicht
sich irgendwo in dem Nexus bewegen.
Ja. Ja.
Mich selbst, ich habe es auch ein bisschen nachgedacht, an was mich das erinnert. Und selbst bin ich dann drauf gekommen, an mich erinnert es stark, also dein Stil, erinnert mich stark an Stil von Mike Batt. Kennst du den? Sagt dir das was? Mike Batt ist einer der Produzenten unter anderem von Katie Mello. Also er schreibt auch Filmmusik, genau. Ich spiele jetzt mal Watership Down, auf Deutsch Unten am Fluss. Ist ein Hasen-Zeichentrickfilm, der eigentlich bloß für Erwachsene ist, weil er sehr, sehr blutig ist. Und hören wir mal rein. Findest du, das hat Ähnlichkeit mit deinen Kompositionen, mit deinem Stil?
Es ist immer schwierig, so seine eigenen Sachen irgendwie zu vergleichen, auch seine eigenen Sachen zu interpretieren, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ich würde mich da einfach so ein bisschen enthalten, das dem Zuhörer zu überlassen.
Okay, sehr schön. Bei mir im Studio ist der junge Komponist Florian Jungermann und wir sprechen heute vor allem über sein Opus Magnum Discovery of a New World, das im Januar von der Studentenphilharmonie in der Neuen Aula aufgeführt wurde. Es hat 2 Jahre gebraucht, bis ihr Stück aufgeführt wurde. Ist das richtig so?
Ja, genau. Also ungefähr 1,5, sag ich mal. Ich habe das im Mai 2014 geschrieben, das Stück. Und dann hatte ich in den Sommerferien, also in den Sommersemesterferien 2014, ziemlich viel Zeit und habe mich halt hingesetzt und die Partitur erstellt und so weiter. Eigentlich nur aus Übungszwecken. Und dann hatte ich die da liegen und dann habe ich die Studentenphilharmonie gefragt. Da kannte ich ein paar Leute, weil ich da früher mal mitgespielt habe. Und dann haben die das angespielt im April danach. Das dauert immer so ein bisschen, weil die lange Probezeiten haben und halt immer semesterlich ein neues Programm aufführen. Deswegen funktioniert das nicht immer ganz so schnell. Also je nachdem, wann man fragt, muss man dann halt ein halbes Jahr warten, bevor die was machen können, weil die ja schon ihr festes Programm haben. Und so zieht sich das dann ein bisschen hin. Dann haben sie festgestellt, dass es im Sommersemester 2015 nicht mehr reicht von der Zeit her, weil die da auch schon ein Programm hatten. Und dann haben die das aufs Wintersemester 2015, 2016 verschoben. Und da haben sie das dann tatsächlich eingeübt. Und deswegen hat das so lange gedauert, weil, ja, wie gesagt, weil man halt zwischendurch immer ein bisschen warten muss, weil die halt ihre Programme schon haben und so weiter.
Mit welchem Programm hast du diese Partitur geschrieben?
Ich habe das Ganze mit Cubase gemacht. Also das ist quasi die Digital Audio Workstation. Und als Sample Libraries habe ich Halion Symphonic Orchestra und East and West Symphonic Orchestra benutzt.
Okay, also das sind richtige Orchester, die da eben gesampelt wurden.
Ja, die Sample Libraries heißen so, ja. Also für den technikaffinen Zuhörer weiß er das jetzt auch, womit ich so arbeite.
Und in Zukunft habe ich gelesen, möchtest du nicht mehr mit Cubase arbeiten, weil es davon nicht ausgelegt sei, für diese großen Projekte?
Ja, so was, also zum Komponieren ist Cubase super. Um die Notation zu erstellen, ist Cubase für kleine Projekte gut, allerdings für so Riesenpartituren mit über 25 Stimmen kommt Cubase einfach an seine Grenzen. Und ich habe das jetzt durchgezogen für dieses Projekt, weil ich alles in Cubase gemacht habe, aber das war echt, echt schlimm. Also da muss man auf ein anderes Programm umsteigen. Vielleicht, also Sibelius gibt es da ja, das ist allerdings auch wieder sehr teuer. Muss ich mal schauen, ob ich mir das demnächst mal leisten kann. Ansonsten spenden gerne an mich, damit ich mir das kaufen kann, um noch schönere Noten aufzuschreiben. Ja, muss ich jetzt mal gucken. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwie Open-Source-Lösungen, die irgendwie besser sind. Aber für Notation kann ich Cubase nicht empfehlen. Ich würde gerne zum Schluss nochmal einen Musikwunsch äußern. Und zwar von Gustav Holst, das Stück Mars. Der hat für jeden Planeten ein Stück geschrieben. Und das Stück Mars ist eins meiner Lieblingsstücke. Das geht total ab. Also das Stück heißt, glaube ich, Mars, the Bringer of War. Und dann soll der aufmerksame Zuhörer das mal mit dem Soundtrack von Hans Zimmer zu, ich glaube, Gladiator war das, vergleichen. Das ist nämlich sehr interessant. Er hat sich da bedient bei dem Gustav Holst. Also jetzt nicht plagiiert oder so, aber es ist interessant. Er hat sich ganz offensichtlich inspirieren lassen davon. Okay. Nur so als Anmerkung. Auch große Komponisten inspirieren sich woanders. Genau.
Arbeitest du an neuen Werken?
Ja, ich arbeite jetzt im Moment an einem Stück, das wird auch ziemlich lang, das wird so zwischen 15 und 20 Minuten lang. Da bin ich gerade dran, ja, da orientiere ich mich so ein bisschen. Also ich habe in letzter Zeit viel so Schostakowitsch gehört, 5. Sinfonie, vielleicht kennst du die. Ist leider jetzt zu lang, um die hier einzuspielen, sonst könnten wir uns die auch anhören. Aber der aufmerksame Zuhörer oder derjenige, der da Bock drauf hat, der kann sich das ja mal notieren. Schostakowitsch, 5. Sinfonie, sehr schön. Die hat mich ziemlich inspiriert, was zu schreiben. Und ja, daran sitze ich jetzt gerade. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil die Komposition noch nicht fertig ist, geschweige denn die Partitur. Und dann schaue ich mal, was ich damit anstelle. Muss ich mal gucken, ob ich da wieder ein Orchester finde, was das spielen kann.
Dieser Shostakovich, lebt er noch?
Nee, der lebt nicht mehr.
Da planst du dann wieder ein Projekt.
Genau.
Das wieder auf die Bühne zu bringen, zum Orchester zu bringen, die Partitur aufzuführen.
Ja, also jetzt so, ich habe durch dieses Projekt mit der Studentenphilharmonie einfach so unfassbar viel gelernt, einfach dadurch, dass ich bei den Proben dabei war, dass ich sehr, sehr viel auch mit den Musikern gesprochen habe und so. Und ja, es ist auch noch, macht auch nochmal einen Unterschied, wenn man Leute performen sieht irgendwie und sieht, was die eigentlich machen und so. Und das war so unglaublich inspirierend und ich habe so viel gelernt und ich habe auch so viel aus meinen Fehlern gelernt, die ich gemacht habe und das versuche ich jetzt alles besser zu machen und ich will mich da jetzt nicht auf irgendwas ausruhen, ich will einfach weitermachen und noch größere Projekte machen und deswegen arbeite ich jetzt wieder an dem Stück. Es ist immer schwierig, da noch die Zeit zuzufinden zwischen dem
Studium
und so weiter, aber dann muss man sich halt mal abends hinsetzen und versuchen irgendwie kreativ zu werden und das zu machen, aber es macht mir ja auch Spaß. Ja.
Hast du gerade noch vom Orchester gesprochen? War das so, dass du die ganze Zeit dann die Proben begleitet hast oder immer nur ab und zu hingegangen bist und gehört hast, wie sich das entwickelt?
Also bei der Studentenphilharmonie ist so, dass die nicht jede Woche proben, sondern die haben immer so gebündelt so Probewochenenden. Mhm. Das sind gar nicht mal so viele, es sind erstaunlich wenige eigentlich bis zum Konzert. Ich glaube, das sind so, weiß nicht, 4 Stück oder so. Mhm. Und ich war bei 3 von denen dabei. Mein Stück ist ja jetzt relativ kurz im Vergleich zu den anderen, deswegen wurde das auch nie so total lang geprobt irgendwie. Da war ich dann dabei und habe dann dementsprechend meinen Senf dazu gegeben. Es war übrigens so, dass ich bei dem Konzert an sich das erste Mal das Stück in der vollen Besetzung gehört habe. Es ist nämlich so, dass selbst bei Tutti-Proben nicht immer alle dabei sind. So, und jetzt kleiner Appell so an Blechbläser vor allen Dingen. Die haben oft ich weiß nicht, ob das bei allen Orchestern ist, aber so habe ich so die Erfahrung gemacht. Vor allen Dingen Trompeten sind manchmal so ein bisschen, so ein bisschen probefaul. Die kommen dann einfach in der letzten Probe dazu und spielen dann erst. Also, ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber genau, das war sehr interessant, das dann an dem Abend mit allen Instrumenten zu sehen, zu hören, meine ich. Wo wir gerade bei Trompeten waren. Es war übrigens, das war jetzt kein Vorwurf an die Trompeter. Ich habe nämlich gehört, dass der eine Trompeter von der Studentenphilharmonie kurzfristig krank geworden ist. Deswegen mussten die ganz kurzfristig noch Ersatz suchen. Und dann hat einer vom SWR-Rundfunkorchester, also ein Profi-Trompeter, ist dann noch eingesprungen und hat an dem Abend auch zum ersten Mal mein Stück gespielt. Ich habe es zum ersten Mal mit echter Trompete gehört und dachte mir so, wow, ich habe gar keinen Zweifel daran, dass der Typ ein Profi ist. Also das ist echt Wahnsinn, der hat das erste Mal gespielt und hat das so rausgehauen, ey, das so wie ich mir das niemals hätte erträumen können oder irgendwie hätte umsetzen können mit dem Computer. Das war echt cool.
Willst du noch was zu deiner Kindheit sagen?
Ja, also ich bin aufgewachsen in Münster, Nordrhein-Westfalen. Münster, sehr schöne Stadt, Studentenstadt übrigens, Fahrradstadt. Wer die Gelegenheit hat, sollte auf jeden Fall mal nach Münster fahren. Am besten nimmt er sich ein Fahrrad mit. denn Münster ist flach im Gegensatz zu Tübingen oder Stuttgart und da kann man sehr gut Fahrrad fahren und es fahren alle Fahrrad.
Tübingen, warum bist du so hügelig?
Ja, da gibt es ja auch diese unfassbar coole Komposition von, ich glaube, Medienwissenschaftsstudenten waren das.
Und empirische Kulturwissenschaft.
Ah ja, solche Leute machen das also. Ja. Ja, dieser Song hat einen sehr großen
die haben viel Zeit.
Negativen Erfolg, wenn man das so sagen kann. Am besten sind die Kommentare unter dem YouTube-Video, die ich jetzt nicht wiederhole. Das kann sich der Zuhörer dann selber durchlesen.
Ja, wo findet man dich im Netz? Wie findet man deine Stücke? Was hast du so zu bieten?
Ich habe auf YouTube einen Kanal, der heißt, ich glaube, den findet man einfach, wenn man bei YouTube Florian Jungermann eingibt.
Und ein Stück?
Nö, einfach ganz normal in die Suchzeile. Ich weiß jetzt die genaue URL nicht. Ich glaube, irgendwie sowas wie Florian Jungermann Official zusammengeschrieben ist die genaue URL von dem Kanal. Und dann habe ich mir jetzt neulich die Domain florian-jungermann.de gesichert. Da steckt allerdings noch nicht so viel hinter, weil ich noch dabei bin, die Webseite aufzubauen. Aber da werde ich dann, denke ich mal, so einen kleinen Blog auch machen, wo ich dann so ein bisschen schreibe, woran ich gerade arbeite, was so meine Projekte sind und was ich sonst so gemacht habe. Also, dass ich da einfach so ein paar Referenzen drauf tue und ja, dann sieht das vielleicht jemand und kontaktiert mich und gibt mir einen Job. Und dann schreibe ich vielleicht nächstes Mal eine Filmmusik für irgendeinen Til Schweiger-Film.
Ja, das wäre cool. Ist das dein Ziel? Also ist es auch so dein Berufswunsch mal?
Kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich lasse oft so Sachen irgendwie so voll auf mich zukommen, ehrlich gesagt. Also ich arbeite jetzt nicht total darauf hin oder ich setze nicht alles auf eine Karte, dass ich Filmkomponist oder Komponist allgemein werden möchte. Ich gucke einfach, was mir so im Leben passiert. Und mir sind bisher im Leben irgendwie so unglaublich tolle, positive Zufälle passiert. Zum Beispiel, dass dieses Stück jetzt gespielt wurde, dass ich darauf einfach so ein bisschen vertraue, dass es weitergeht. Das passiert natürlich nicht, ohne dass man irgendwas dafür tut. Deswegen mache ich ja auch weiterhin Projekte und so. Aber ich will jetzt nicht versuchen, mit aller Gewalt das zu forcieren, dass ich jetzt Filmmusiker werde. Also es wär echt ein Traum, wenn das klappen würde und wenn man damit genug Geld verdienen würde und so weiter. Aber bin ja irgendwo auch ein Realist und so und weiß auch, dass das eine brotlose Kunst ist. Und falls das nicht auf beruflichem Wege klappen wird, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, das, sag ich mal, als Hobby weiterzumachen. Aber schön wäre es natürlich, das professionell zu machen, ja.
Schön. Ja, wünsche ich dir auch und das Talent hattest du auf jeden Fall.
Dankeschön.
Florian hatte da noch einen Musikwunsch und wünscht sich den Walkürenritt von Wagner. Magst du was dazu sagen?
Ja, also ich finde den Walkürenritt von Wagner echt super. Also auch wenn er ein großer Judenhasser war und seine Musik im Nationalsozialismus sehr stark gebraucht wurde, um Propaganda zu machen. Der Walkürenritt finde ich gut. Können wir spielen.
Okay. Play.
Play. Keine Ahnung. Was mir wichtig ist, einfach, also ich möchte großes Dankeschön an die Studentenphilharmonie richten, dass ihr das Projekt gemacht habt. Das war echt super. Das hat mir total viel gebracht. Ihr seid echt eine super Truppe. Ihr seid alle super nett. Ich bin ja mit euch auch nach Berlin gefahren und nach Freudenstadt und man kann mit euch echt cool abhängen. Sind coole Leute dabei. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich euch mit meinem ganzen Rumgefrage irgendwie nerve oder so. Vielleicht war es so, dann habt ihr es zumindest nicht gezeigt. Also das war super. Dann ein riesen Dankeschön an Simeon, der Dirigent von der Studentenphilharmonie, der echt manchen Abend auch mit mir telefoniert hat und wir haben nochmal alles durchgesprochen und der hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich das noch besser arrangieren kann und so weiter. Und dann für die Aufnahme, also für die Live-Aufnahme, großes Danke an Pablo Knupfer, der hat sich um den Ton gekümmert, das war unser Tontechniker, der hat echt super Arbeit geleistet, mehrere Mikros aufgebaut und das Ganze hinterher gemixt und für ansonsten für Bild, danke an Konstantin, an Johannes und an Ian, dass ihr die Kameras so gut geführt habt und mir das Projekt gemacht habt und ein Danke an neckerstudent.de, das ist ein Online-Studentenmagazin, das von Konstantin geleitet wird. Mit dem zusammen haben wir diese Filmaufnahme produzieren können. Ja, ansonsten danke an alle meine Freunde, an meine Eltern, meine Familie, alle Leute, die ich kenne. Ihr habt mich alle super unterstützt bei allem, was ich mache. Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht und dass meine lieben Freunde nicht müde werden und vielleicht auch noch zu zukünftigen Konzerten von meinen Stücken kommen werden. Das würde mich sehr freuen.
Ja, dann vielen Dank für deinen Besuch hier.
Ja, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, du kommst ja jetzt aus Stuttgart gerade.
Genau.
Und ja, dann schöne Heimreise.
Vielen Dank.